ARD.
Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre, ist ein sechsteiliger Podcast von NDR Kultur. Das hier ist die vierte Folge. Wenn ihr die ersten drei noch nicht gehört habt, fangt am besten am Anfang an. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag. Und falls ihr nicht warten wollt, alle Folgen könnt ihr schon jetzt in der ARD Audiothek hören. Der Link ist in den Shownotes. Ich bin nach Tutzing am Starnberger See gefahren. Es ist ein feuchtkalter Morgen. Der See glitzert, grau. Tutzing liegt direkt am Ufer. In erster Reihe repräsentative Villen, aber es gibt auch viele traditionell bayerische Häuser mit Holzfassaden, verzierten Balkonen und Blumenkästen. Schön hier. Ein bisschen Wald, eine alte Kirche, ein Schlösschen und im Süden ein beeindruckender Blick auf die Alpen. Die Sonne wärmt nicht wirklich, aber sie spiegelt sich in dem riesigen Starnberger See. Die ersten Spaziergänger sind schon unterwegs. Hier will ich Klaus Vormann besuchen. Ihr kennt ihn aus den beiden vorigen Folgen. Der Grafikstudent, der zufällig auf dem Kiez landete, sich mit den Beatles angefreundet hat und sogar mit ihnen im Top Ten gespielt hat, wenn Stuart mal keine Lust hatte, Bass zu spielen. Seit einigen Jahren lebt Klaus wieder in Deutschland, hier in Tutzing, mit seiner Frau auf einem alten Bauernhof. Ich will Klaus Vormann über die frühen Beatles befragen. Warum war diese Zeit für sie so wichtig? Und wie haben sie sich selbst daran erinnert? Ich laufe durch den Ort und kaufe noch schnell einen Strauß Blumen. Das Bauernhaus liegt ein bisschen außerhalb, aber mir tut das Laufen ganz gut, denn ich bin aufgeregt. Klaus Vormann ist eine Legende. Ich habe ihn zwar schon mehrmals interviewt, aber ich war noch nie bei ihm zu Hause. Den Bauernhof finde ich schnell. Rechts davor in der Werkstatt ist sein Atelier. Da steht er schon. Ein großer, schlanker Mann mit grauem Bart. Er lächelt, wie meistens.
Ich bin ein bisschen zu früh. Hallo, guten Morgen.
Hallo, Tag.
In der Werkstatt ist es warm.
Haben Sie Feuer gemacht?
Ja, ist jetzt ein bisschen kalt. Deswegen habe ich mal ein bisschen warm gemacht.
Ja. Klasse. Ich mache mal, eins nach dem anderen. Ich habe Blumen mitgebracht. Ein paar Blumen aus Tutzing, wenn Sie mögen, für sich.
Oder okay, man hört es. Ich habe mit dem Papier vor Aufregung am Mikrofon geraschelt. Das sollte mir nicht passieren, nach so vielen Jahren als Radiojournalist. Aber das ist für mich hier wirklich kein Routine-Interview, sondern eher ein Fan-Moment. Denn dichter heran an die Beatles kommt man als Fan oder Reporter kaum. Klaus Vormann ist mit Paul McCartney und Ringo Starr immer noch verbunden. Bei den letzten Konzerten der beiden in Hamburg wurde er von der Bühne aus begrüßt. Und er war auch mit John Lennon und besonders mit George Harrison eng befreundet, bis zum Tod der beiden. Ich bin Oke Bandixen und das ist Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre. Ein Podcast von NDR Kultur. Folge 4. Do you want to know a secret?
You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care.
Ich bin total besessen von den Beatles. Also, so formulieren das Leute, die mich kennen, weil ich ihnen womöglich immer wieder Beatles-Geschichten erzähle, ungefragt. Insofern stimmt das mit der Besessenheit. Natürlich habe ich alle Platten von der Band, aber auch mehr als 50 Bücher, Zeitschriften, Poster, Kugelschreiber. Ich gebe es zu, sogar ein Brillenetui mit einem Beatles-Schriftzug. Ich bin Fan und für diesen Podcast bin ich noch einmal tief in die Archive gestiegen. Ich bin herumgereist und habe recherchiert. Wie wurde aus diesen Amateurmusikern aus Liverpool die wichtigste Band der Welt? Und warum hat Hamburg dabei eine entscheidende Rolle gespielt? We grew up in Hamburg. Dieser Satz von John Lennon geht mir nicht aus dem Kopf. Live waren wir nie besser, hat er auch gesagt. Also die vielen Nächte auf den Bühnen der Kiezkneipen. Und dann die erste Plattenaufnahme, auch in Hamburg. Was ist da genau passiert? Um dieser Frage nachzugehen, bin ich nach Tutzing gefahren.
Ich lade mal alles ab hier, was ich hier dabei habe, okay? Ich habe so.
Klaus ist inzwischen 86 Jahre alt. Das würde man allerdings nicht vermuten, wenn man ihn erlebt. Er bringt erstmal die Blumen ins Haus und ich habe ein bisschen Zeit, mich umzugucken. Gitarrenkoffer stehen herum. An den Wänden hängen Skizzen und Zeichnungen. Viele zeigen Klaus mit den Beatles in der Hamburger Zeit. Und die Musiker allein. Kaiserkeller. Top Ten in den Kellern und Gängen. Viele Szenen aus Hamburg. Der todmüde John Lennon, der nach einer durchspielten Nacht über seinem Frühstück in einem Lokal einschläft. Klaus ist gelernter Grafiker. In der Musikwelt sogar ein ziemlich bekannter, denn er hat das Cover des Beatles-Albums Revolver gezeichnet. Das Album ist eines ihrer berühmtesten. Das Cover von Klaus Voormann eigentlich eher eine Collage aus Zeichnungen und Fotos. Die vier Gesichter der Beatles mit feinem schwarzen Strich gezeichnet, dazwischen ausgeschnittene Bilder. Kurios ist, der Name der Band steht gar nicht drauf. Zu der Zeit, Mitte der 60er, waren sie so berühmt, da brauchte man das nicht. Klaus Voormann hat einen Grammy für die Gestaltung bekommen. Ich habe das Album dabei, extra mitgebracht aus Hamburg, weil ich ein Autogramm will. Während ich mich umgucke, checke ich immer wieder, ob meine Mikrofone auch aufnehmen. Eins müsst ihr übrigens noch wissen über Klaus Voormann. Er ist, nach der Zeit mit den Beatles in Hamburg, nicht nur ein berühmter Grafiker, sondern auch ein bekannter Bassist geworden. Hat viele Jahre in den USA gelebt und mit vielen berühmten Leuten im Studio Songs aufgenommen. Er hat den Bass zum Beispiel bei Lou Reed gespielt, bei Carly Simon oder Randy Newman. Klaus Voormann hat also Ahnung. Er kennt die Beatles. Und war damals dabei. Er wird die Frage beantworten können, warum Hamburg so wichtig war für den Erfolg der Beatles. Aber ich habe noch jemanden gebeten, bei dieser Diskussion dabei zu sein. Da kommt er schon, mein zweiter Interviewpartner, Johann Scherer. Ihr kennt ihn vielleicht als Autor von »Wir sind dann wohl die Angehörigen«, »Die Geschichte einer Entführung«, so heißt sein autobiografisches Buch, ein Bestseller. Denn Johann ist auch der Sohn des Sozialwissenschaftlers und Stifters Jan Philipp Remzmar, der 1996 entführt und erst nach einer Zahlung von 30 Millionen Mark Lösegeld wieder freigelassen wurde. Aber das spielt hier natürlich keine Rolle. Ich habe Johann zu diesem Interview gebeten, weil er ein erfolgreicher Musikproduzent ist und mit vielen Indie-Bands zusammengearbeitet hat. Mit The Mars Volta aus Kalifornien oder den Sternen aus Hamburg. Aber auch mit den Sportfreunden Stiller, den Beach Boys, Wolf Biermann oder Pete Doherty. Ach ja, und Johann Scherer ist totaler Beatles-Fan.
Ja, ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind hier.
In seinem Studio in Hamburg steht das Aufnahmegerät, mit dem John Lennon sein letztes Album aufgenommen hat. Hat Johann vor einigen Jahren gekauft. Ich möchte heute mit Klaus Voormann und Johann Scherer Musik der frühen Beatles anhören. Einer, der dabei war, und einer, dessen Job es ist, junge Bands zu entdecken und groß zu machen. Und vielleicht finden wir heraus, was diese fünf Jungs aus Liverpool einfach hatten, worin damals schon ihre Magie lag.
Ihr kommt aus Hamburg?
Johann hat seinen Sohn Edgar mitgebracht.
Und macht ihr auch Musik in der Schule? Auch wahrscheinlich nicht so viel, ne?
Doch.
Edgar ist auch ein Beatles-Fan. Und er holt gleich eine Beatles-Platte heraus und legt sie auf den Tisch. Es ist natürlich das Revolver-Album. Edgar will es auch von Klaus signieren lassen, wie ich. Eigentlich wollten Klaus, Johann und ich uns in Hamburg treffen, in Johanns Studio. Aber Klaus' Frau ist krank, er möchte sie nicht so lange alleine lassen. Also setzen wir uns hier in Tutzing zusammen. Auf dem Tisch herrscht bald ein kreatives Chaos. Kaffeebecher, Plattencover, mein Mikrofon. Edgar trinkt Wasser. Und Maxi, Klaus' erwachsener Sohn, bewirtet uns. Er ist extra aus München gekommen, um seinem Vater mit dem Besuch zu helfen.
Ja, ich habe da Wasser und Tee und die Tassen hängen da.
Kann auch Kaffee anbieten.
Kaffee. Johann ist Anfang 40, wirkt aber jünger, trotz seines Bartes.
Schwarz?
Schwarz?
Also Milch habe ich im Dings da im Kühlschrank drin.
Er sieht aus wie so ein typischer Musiker, finde ich. Man kann ihn sich gut selbst auf einer Bühne vorstellen. Blonder Bart, lässige Frisur, die Arme voller Tattoos. Eine Gitarre zum Beispiel. Fällt auf, Besonders, weil er ständig mit den Armen rudert beim Sprechen. Genau wie ich übrigens, sagen andere über mich. Ich merk's natürlich kaum.
Bands erwähnen ja dauernd die Beatles. Die Beatles sind dauernd Referenz. Das muss irgendwie ein bisschen mehr, vielleicht können wir das so Beatles-mäßig machen. Vielleicht kann das so Beatles-mäßig klingen.
Das finde ich interessant, dass sich Bands noch mehr als 50 Jahre nach dem letzten Beatles-Album auf diesen Sound beziehen. Beatles-mäßig. Was heißt das aber genau? Um das ein bisschen klarer zu ziehen, hören wir uns jetzt zusammen was an. Von den Beatles. Was ganz Frühes. Wir nehmen die erste Platte. Denn die kommt am nächsten heran an die Zeit in Hamburg, haben die Beatles selbst immer gesagt. Es ist Please Please Me.
Eine Musikanlage, kann man die benutzen?
Ja.
Ich habe ein paar Platten dabei, ich habe ein paar CDs dabei, wo wir es anhören können.
Ich
darf meine alten Schallplatten bei Klaus Vormann auf der Anlage abspielen. Ich habe sie sicherheitshalber mitgebracht, als LP und CD. Ich wusste ja nicht, ob Klaus alles hat, was ich mit ihm und Johann anhören will. Hat er natürlich. An der Seite steht ein hohes, gefülltes Plattenregal.
Darf ich du oder soll ich
sie? Du, bitte, ja.
Und jetzt darf ich Klaus Vormann auch noch duzen. Das ist hier echt ein großes Ding für mich.
Für mich ist dieser Take einfach wahnsinnig charmant und tatsächlich ein bisschen humorvoll. Es gibt ein, zwei kleine Fehlerchen, die aber den Song besser machen. Und auch,
welche ist das zum Beispiel?
Also beispielsweise, es gibt diesen lustigen Ringo-Fill. Der ist eigentlich so ein bisschen drüber, würde man sagen. Bisschen zu viel gewollt, nicht ganz auf den Punkt, aber irgendwie super lustig und macht das Stück total sympathisch. Ich fange da an zu schmunzeln, wenn ich das höre. Ich finde das auf eine total angenehme Art und Weise irgendwie unernst.
Irgendwie hat das so gute Laune gemacht.
Mhm, gut.
Wenn man das hört, finde ich.
Und das ist interessant, weil für mich war das der Türöffner, wo du sagtest, das hat jetzt nichts mehr mit Rock'n'Roll zu tun, das ist was anderes. Ja, du kannst merken, wie die Akkorde und was da passiert, das war also völlig fremd und hatte nichts mehr mit diesen Rock'n'Roll-Stücken zu tun. Das war neu für alle. Und das war für mich der Augenöffner überhaupt.
Moment, und was ist mit dem Rock'n'Roll der Hamburger Zeit? Der soll damit nichts mehr zu tun haben? Der war doch so wichtig für die Beatles.
John Lennon hat immer wieder geäußert, dass die Beatles nie wieder so gut waren wie in diesen frühen Hamburg-Jahren. Das stimmt nicht. Der irrt sich. Und er irrt sich auch. Aber er verweist eben, würde ich sagen, auf das Gefühl, auf diese, also weniger Druck, würde ich auch sagen, viel weniger Druck, absolutes Freiheitsgefühl, Hochgefühl, Energie, zusammenspielen, ohne dass irgendjemand was von einem will. Das ist ja ein Lebensgefühl.
Johann trifft den Nagel auf den Kopf. Aber wie passt das jetzt zusammen mit dem, was Klaus sagt? Die eigentliche Beatles-Musik hatte mit dem Live-Rock'n'Roll auf dem Kiez nichts mehr zu tun. Er schüttelt den Kopf. Reden wir gerade aneinander vorbei?
Die Stücke wurden so kompliziert, dass darunter das Rock'n'Roll-Feeling gelitten hat.
Ja, ich würde ja sagen, zugunsten der Songs.
Natürlich.
Was eine gute Sache
ist. Ach, natürlich ist das gut. Aber ich meine,
nein, wir haben keinen Streit hier am Ateliertisch in Tutzing. Aber ich merke, wir sind an einem entscheidenden Punkt. John Lennon hat das hier gesagt. Ich habe den Ton aus dem Archiv mitgebracht.
Our best work was never recorded, you know. We were performers in Liverpool, Hamburg and around the dance halls, you know. And what we generated was fantastic. We played straight rock.
Also, die besten Sachen wurden nie aufgenommen, als sie in den Clubs gespielt und etwas Fantastisches geschaffen haben. Echten Rock.
Er redet aber vom Gefühl.
Ja.
Er redet vom Rock'n'Roll-Gefühl. Okay, erstens mal sind die jung Und dann macht das Spaß, die üben und sind geil darauf, was Tolles zu machen und sind dann auf der Bühne und die Leute freuen sich, die klatschen und die tanzen und das kriegst du nie wieder.
Ich beginne zu verstehen. Johann hat es gerade auch schon gesagt. Es ist das Spielen, das Lebensgefühl. Das ist unvergleichlich. Lieder schreiben und aufnehmen, also das, was erst noch kommt, ist eben etwas anderes. Aus dem Spaß am Spielen wird später die Energie der eigenen Lieder, könnte man sagen. We grew up in Hamburg. Hamburg hat sie groß gemacht. Wow. 1961 passiert es. Der Sprung der Beatles von einer Bühnenband zu einer Studioband. Im Frühsommer 1961 produzieren die Beatles ihre erste Single. Dazu kommen wir gleich noch. Erstmal will ich die beiden Experten noch fragen. War diese Aufnahme ein Einschnitt? Also änderte das die Art der Musik? Eine Aufnahme im Tonstudio, das klingt ja wie einfach hingehen und singen, wie auf der Bühne. Aber es ist etwas ganz anderes, vor allem beim ersten Mal.
Das Problem war ja auch, dass die ja überhaupt nicht gewohnt war, im Studio oder was aufzunehmen. Ne? Als sie zuerst im Studio waren, dann vielleicht sogar mit Kopfhörern und so, das war ja ganz schwierig für die. Ne?
Das formt ja aber auch wahnsinnig, also gegen technische Unzulänglichkeiten anzuspielen, gegen die eigenen Unzulänglichkeiten anzuspielen und dann auch noch gegen ein Publikum anzuspielen, was vielleicht gar nicht so ein großes Interesse hat. Das ist aber alles ja gar nicht so schlimm auf lange Sicht, weil es bringt natürlich eine Band zusammen. Man ist auf einmal, ist es auch so ein bisschen wir gegen die.
Ich verstehe, auch so eine neue Studioerfahrung kann eine Band zusammenbringen. Und jetzt gehen wir zurück nach Hamburg ins Jahr 1961. Bert Kempfert hat die Beatles im Top Ten gesehen und quasi von der Bühne weg engagiert. Er will mit ihnen und Tony Sheridan ein paar Lieder aufnehmen. Aber vorher bestellt er die Band zu sich nach Hause. Seine Tochter Doris erinnert sich noch gut an diesen Besuch.
Ich weiß, dass unsere Haushälterin beispielsweise denen die Tür öffnete und sie hat sie auf die Terrasse gesetzt und hat meinem Vater dann gesagt, diese Engländer sind da, ich habe die aber rausgesetzt, denn wer weiß, ob die nicht klauen oder so.
Es ist eine durch und durch absurde Situation. Ein ziemlich berühmter Plattenproduzent, der eher gediegene Tanzmusik macht, nimmt eine übermüdete Kiezkapelle in Lederklamotten unter Vertrag. Und checkt sie vorher nochmal durch. Sie müssen einen Lebenslauf schreiben mit der Hand. James Paul McCartney, John Winston Lennon, George Harrison und Randolph Peter Best steht da in ziemlich schiefen Buchstaben. Über Pete's ersten Vornamen, der bisher geheim war, machen sich die anderen ziemlich lustig. Sie sind übrigens nur zu viert. Stewart ist nicht dabei. Er fehlt immer öfter und malt. Die unterschiedlichen Charaktere der Beatles zeigen sich in diesen Lebensläufen, die sie für Bert Kempfert schreiben und die 40 Jahre später in seinem Keller gefunden werden. Paul höflich, aber selbstbewusst, George knapp und schüchtern und John schreibt doch tatsächlich ans Ende des Lebenslaufes sein Ziel. Ambition to be rich, reich werden. Das unterstreicht er sogar noch. Unglaublich. Paul notiert noch, dass er mit John gemeinsam einige Lieder geschrieben hat. John bestätigt das in seinem Lebenslauf. Eigene Lieder geschrieben, das ist ungewöhnlich damals, denn die Bands spielen ja alle mehr oder weniger das Gleiche. Immer das, was andere schon gespielt haben, Coverversionen also. Auch die Beatles, aber John und Paul hatten sich schon einige Jahre vorher, als die Band noch Quarrymen hieß, eigene Songs ausgedacht. Das wird jetzt wieder interessant. Sie bewundern bekannte Songschreiber-Duos aus den USA wie Goffin King, also Jerry Goffin und seine Frau Carole King, die zum Beispiel Up on the Roof oder Locomotion geschrieben haben. Deshalb betiteln sie von Anfang an ihre Lieder immer mit Lennon-McCartney, wie ein Markenzeichen. Das Songschreiben wird für sie ein Trick, um sich von den anderen Bands zu unterscheiden, sagt Paul.
That's why we started to write, and for no other reason. Just so the only way around us is if we write our own songs, they won't know them.
Und das funktioniert.
It kind of worked.
Schließlich unterschreiben die vier den Vertrag mit Bert Kaempfert. Der erste Vertrag der Beatles. Der 22. Juni 1961. Die erste Studioaufnahme. Die Nacht davor war lang und anstrengend, wie immer. Geschlafen haben die Jungs höchstens 2 oder 3 Stunden, wenn überhaupt. Ein Fahrer holt sie morgens um 8 Uhr ab. Eventuell sind sie auch noch nicht ganz nüchtern. Aber schließlich stehen die Beatles dann tatsächlich im Studio. Zum ersten Mal. In der Friedrich-Ebert-Halle in Hamburg-Harburg. Ein Konzertsaal und jetzt Kaempferts Aufnahmestudio. Bert Kaempfert braucht die Beatles eigentlich als Begleitband für Tony Sheridan.
Wir machten die gleiche Sache wie auf der Bühne. Ohne Tricks.
Bei den Aufnahmen spielen sie gemeinsam gleich mehrere Versionen verschiedener Lieder ein. Mal schneller, mal langsamer, eine sogar auf Deutsch. Von diesem auch in Deutschland bekannten Seemannslied, sozusagen als Rock'n'Roll-Schlager.
Mein Herz ist bei dir, du, my darling.
Tony Sheridan, Liedstimme. Die mein Beatles, Begleitband.
Noch trennen uns Länder und Meere.
Aber Kaempfert nimmt auch Lieder mit den Beatles alleine auf. Den Titel Ain't She Sweet, ursprünglich ein Jazzstück aus den 20er Jahren, hat Bert Kaempfert für sie rausgesucht. So wie John Lennon diesen Titel 1961 im Studio in Hamburg singt, klingt es schon sehr nach den späteren Beatles. Veröffentlicht wird diese Aufnahme allerdings erst 3 Jahre später. Da sind die Beatles schon weltberühmt. Damals scheint es für Bert Kaempfert nicht gut genug zu sein. Und tatsächlich, man erkennt die Beatles, aber etwas fehlt. Zum Beispiel der mehrstimmige Gesang. Bert Kaempfert hat diesen Trumpf der Band nicht ausgespielt. Irgendwie hat er die Beatles mit angezogener Handbremse produziert. Bei den Aufnahmen bieten die Beatles ihm dann auch schon einen eigenen Song an. Einen Instrumentaltitel. Cry for a Shadow. Und Bert Kaempfert lässt sie dieses Stück aufnehmen. Erstaunlich für einen Produzenten damals, der eigentlich mit den fertigen Noten für alle Songs ins Studio kommt. Cry for a Shadow haben übrigens kurioserweise nicht, wie ja sonst fast immer, John und Paul geschrieben, also Lennon McCartney. Nein, der Titel ist von John und George. Der einzige Song, den sie jemals zusammen geschrieben haben. Etwas ist auch hier wieder klar zu hören. Die haben Spaß. Nach den Aufnahmen in der Friedrich-Ebert-Halle in Hamburg-Harburg fahren sie wieder zurück nach St. Pauli. In ihren schwarzen Lederklamotten. Aufgeputscht, weil, hey, sie werden eine Single veröffentlichen und trotzdem todmüde. Am Abend stehen sie, wie immer, wieder auf der Bühne im Top Ten. My Bonnie soll im Oktober 1961 als Single bei der Plattenfirma Polydor in Deutschland erscheinen, für den deutschen Markt. Weil viele Deutsche das Lied My Bonnie is Over the Ocean aus der Schule kennen. Es steht allerdings Tony Sheridan and the Beat Brothers drauf. Tja, weil sich in Deutschland keiner was unter Beatles vorstellen kann, stand auch so im Vertrag. Die Beatles waren trotzdem überrascht. Die anderen Aufnahmen bleiben so lange unveröffentlicht, bis sie irgendwann entdeckt werden, als die Band längst berühmt ist. Dennoch, die Studioarbeit hat sich für die Beatles gelohnt. Denn Kaempfert signalisiert ihnen, dass sie etwas Besonderes sind, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Das passiert den Beatles in ihren frühen Jahren ja öfter und fast immer hat es mit Hamburg zu tun. Vorher zum Beispiel mit Astrid Kircher, die die ersten Bandfotos von ihnen gemacht hat. Sie hat sie ernst genommen. Ist das Zufall? Also sehen vielleicht viele Leute in irgendwelchen Bands was Besonderes und die werden dann gar nicht erfolgreich und niemand spricht wieder darüber? Wie findet man denn überhaupt die Ausnahmetalente in dem Meer von Newcomern? Als Produzent? Das frage ich Johann Scherer, als wir in Tutzing zusammensitzen. Wann ist eine Band für ihn interessant?
Ich habe das oft, dass ich mit Bands zu tun habe und ich sage mir, schick mal Demos von euren Songs. Und die sagen, wir haben nicht die Möglichkeit, das muss ja auch gut klingen. Und sonst verschrecken wir dich gleich, wenn das schlecht klingt. Und ich sage, legt euer Handy auf den Tisch, stellt euch drum rum, spielt den Song. Wenn der Song gut ist, dann translated das. Ja? Dann braucht man nichts außer den guten Song. Und das sieht man bei all diesen Beatles-Aufnahmen. Es sind einfach gute Songs, die überleben auch eine ganz schlechte Performance, die überleben eine schlechte Soundqualität. Das ist das Tolle an Songs. Gute Songs kann man nicht kaputt machen.
Klaus nickt. Das ist es. Die eigenen Songs. Die verändern alles. Ich wiederhole im Kopf noch einmal das, was ich nach der Diskussion vorher kapiert habe. Aus dem Spaß am Spielen wird die Energie der eigenen Lieder.
Also mal zurückzukommen auf Beatle-Jungs, die haben in Hamburg erkannt, in welche Richtung das gehen sollte.
Johann, Edgar, Klaus und ich hören uns noch was an. Ein Stück von 1961, aufgenommen im Liverpooler Cavern Club. Die Beatles live. Eine der ersten noch erhaltenen Aufnahmen der Band.
Der Anfang ist noch so ein bisschen, ist noch nicht so richtig auf dem Punkt. Und dann finden sie sich aber vor allen Dingen durch diesen Wahnsinnsgesang. Die Vocals sind ja toll und mitreißend. Wenn jemand also so eine Vocal-Performance abliefert, dann zieht er die ganze Band mit.
Was die geleistet haben auf der Bühne,
ja,
ist der volle Wahnsinn.
Ja.
Unwahrscheinlich. Und das ist die Schule aus Hamburg.
Wenn man anfängt zusammenzuspielen und probt und sich kennenlernt und weiß, wie die anderen spielen, wird es immer weniger unberechenbar. Und irgendwann wird es so berechenbar, dann muss man sich noch nicht mal mehr angucken, sondern man spürt die Energie der anderen. Und das ist so magisch.
Die Kaffeebecher sind schon leer. Maxi hat uns noch mehr gebracht. Edgar schaut interessiert von einem zum anderen. Klaus und Johann verstehen sich glänzend, denn auch Klaus hat später mal als Musikproduzent gearbeitet. Noch habe ich aber ein paar Fragen. Wie wichtig ist denn das Auftreten, das Erscheinungsbild?
Es ist unglaublich wichtig, dass das Bandgefühl irgendwie auch optisch vermittelt wird, wie auch immer. Da gibt es den Klassiker, alle ziehen sich gleich an. Oder alle ziehen sich unterschiedlich an und dann gibt es aber bestimmte Charaktere, die auch klar sind. Für die Band ist zu dem Zeitpunkt immer noch einfach nur das Wir-Gefühl, wie funktionieren wir auf der Bühne, wichtig. Und dann gibt es den PR-Aspekt.
Hat Bert Kempfert es also damals vermasselt, weil er die Stärke der Band nicht in vollem Umfang erkannt und bei der Aufnahme eingefangen hat? Oder anders, hätte er die Beatles groß rausbringen können, wenn er ihre Stärken voll ausgespielt hätte?
Klar muss man die als Produzent die Stärken einer Band erkennen. Oftmals muss man auch erkennen, dass man sich raushalten muss. Ich habe schon Platten produziert, wo mein Name draufsteht, wo ich denke, ich habe eigentlich überhaupt nichts gemacht.
Bert Kempfert hätte sich mehr raushalten müssen und der Band vertrauen sollen. Aber er hat die Songs vorgegeben und bestimmt, wer singt was. Anstatt sie einfach machen zu lassen, zum Beispiel mehrstimmig singen. Über dem Tisch, an dem wir sitzen, hängt ein Bild vom Top Ten, das Klaus gezeichnet hat. Es ist wie die Essenz seiner Geschichte. Auf der Bühne die Beatles, in einem dunklen Club an ihren Instrumenten. Ein Lichtschein von hinten. Und vor der Bühne, nur als Schattenriss zu sehen, hockt Klaus Voormann mit dem Bass, den ihm Stuart in die Hand gedrückt hatte. Es ist schon früh am Morgen. Die Beatles sitzen vor dem Mikrofon, total erledigt. Und Klaus ebenso. Und dann an diesem Vormittag in Tutzing mache ich einen Fehler. Ich denke an Klaus' internationale Karriere als Bassist und weise auf die Gitarrenkoffer an der Seite im Atelier. Ich frage ihn, ist da der Bass von Stuart drin, den du ihm abgekauft hast? Spielst du noch? Aber Klaus Voormann schüttelt kurz den Kopf und sagt leise, nein, die Finger machen nicht mehr mit. Es wird für einen Augenblick ganz still im Atelier. Aber zum Glück ist Edgar dabei und hebt die Stimmung wieder an. Er hat ja noch sein Plattencover dabei. Das soll Klaus ja signieren zum Ende dieses Vormittags. Und das macht er auch sehr gern, meins natürlich auch, aber auf Edgars macht Klaus noch ein paar Verzierungen extra.
Pass mal auf, weil ich jetzt mal rein Pols Nase und dann wieder raus.
Super. Danke.
Wir machen noch ein paar Fotos. Und dann wird es Zeit zu gehen.
Ich fahre dich runter.
Mein Mikrofon raschelt. Leider, ich muss alles ganz schnell zusammenpacken. Deshalb, wir steigen alle zu Klaus ins Auto.
Soll ich machen mal meinen Zeug dazu stellen? Hier. Peter Maffay wohnt hier auch irgendwie um die Ecke, ne?
Ja,
der
Typ.
Der kommt hier auf gleich eins, ne?
Vielen Dank. Alles Gute.
Gerne.
Großartig, vielen, vielen herzlichen Dank. Viel Spaß. Wir holen unser Zeug noch hinten raus.
Klaus winkt nochmal zum Abschied. Und ich verabschiede mich von Edgar und Johann, die auf einen späteren Zug warten müssen. Meiner fährt gleich. Listen, do you want to know the secret? Do you promise not to tell? Als ich im Zug sitze, kann ich es eigentlich immer noch kaum glauben, wo ich gerade war. Habe ich jetzt mehr verstanden über die Hamburger Jahre der Beatles? Warum sie damals so anders klangen, gar nicht wie eine Studioband, aber trotzdem diesen Sternenstaub im Sound hatten, der wichtige Menschen hat aufhorchen lassen? Ja, mir klingt aber noch so viel im Kopf rum. Aber je länger ich aus dem Fenster schaue und nochmal alles nachwirken lasse, desto klarer sehe ich sie, die Beatles-Formel. Der Spaß am Live-Rock'n'Roll. Plus die ungeheure Vertrautheit beim Musikmachen. Plus das wachsende Gefühl, wir können was Besonderes. Ergibt das die Beatles-Magie? Ja, aber irgendwas fehlt noch. Die Hoffnung auf den nächsten Karriereschritt. Sie ist geweckt. Seit den Studioaufnahmen 1961. Aber die Beatles müssen sich gedulden. Sie machen weiter im Top Ten. Abend für Abend. Allerdings, einer ist nicht mehr dabei. Ich habe es ja schon angedeutet, Stuart Sutcliffe schleicht sich irgendwie aus der Band. Er malt immer mehr, hat sich auf dem Dachboden über Astrids Wohnung in der Eimsbüttler Straße ein Atelier eingerichtet. Und jetzt wagt er es. Er reicht seine Arbeiten bei der Hamburger Hochschule für Bildende Künste ein. Erfolgreich. Er bekommt ein Stipendium. Stuart Sutcliffe steigt aus. Bei den Beatles. Das klingt verrückt aus heutiger Sicht. Damals, naja, es ist eine okay erfolgreiche Band, die eine Single aufgenommen hat und abends auf dem Kiez spielt. Das hätte auch ewig so weiterlaufen können oder wieder schiefgehen können. Dass Stuart die erfolgreichste Band aller Zeiten verlässt und der tragische fünfte Beatle wird, das ahnt zu diesem Zeitpunkt niemand. Aber das bedeutet natürlich ein Problem für die anderen. Wer soll es machen? Also Bass spielen. Das ist meistens der langweiligste Job in einer Band. John sagt nein. Er ist der Chef der Band oder zumindest fühlt er sich so. Er rockt lieber mit der Rhythmusgitarre. Oder George? Auf keinen Fall, sagt er. Er ist technisch gesehen der beste Gitarrist der Band, spielt also meistens die Lead-Gitarre. Also bleibt Paul. Er wäre auch lieber bei seiner Gitarre geblieben und hat eigentlich keine Lust auf Bass. gibt aber schließlich nach, ein bisschen zähneknirschend. Allerdings will er nicht Stewarts Instrument übernehmen, der Bass ist ihm zu schwer. Also kauft sich Paul McCartney im Steinway Musikhaus in der Hamburger Innenstadt einen Höfner Violinbass in Linkshänderausführung für 278 D-Mark. Ein legendäres Instrument. Denn Paul hat genau diesen Bass jahrelang gespielt, viele Hits damit aufgenommen. Bis das Instrument 1972 in London aus einem Van gestohlen wurde und jahrzehntelang verschwunden blieb. Erst im Februar 2024 wurde der Bass wiedergefunden, auf einem Dachboden in Südengland und an Paul zurückgegeben. Aber das ist eine andere Geschichte. Dass Paul hier in Hamburg den Bass übernimmt, ist für die Band ein Segen. Denn er, der musikalisch so talentiert ist, spielt das Instrument wie kein anderer. Manchmal mit einer zweiten Melodiestimme. Virtuos. Kann man in diesem späteren Lied zum Beispiel gut hören. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. Übrigens, einer, der Stewarts Part gern übernommen hätte, ist Klaus Voormann. Er hat ja schon manchmal bei den Auftritten mitgespielt.
Als Stewart aufhörte, Bass zu spielen, da hatte ich die Frechheit, John zu fragen, ob ich jetzt Bass spielen könnte.
Klaus Voormann, der neue fünfte Beatle? Fast.
Und da sagte er, du, tut mir leid, aber der Paul hat sich schon den Bass gekauft. Und da war die Sache auch gleich gegessen.
Wie wäre die Musikgeschichte wohl dann verlaufen? Ebenso die Fab Five mit einem Deutschen am Bass? Immerhin hat Klaus immer noch Stewarts Bass.
Ja, den habe ich ihm abgekauft, weil er Farben brauchte. Er hat ja dann Kunst studiert an Lila Lerchenfeld. Und da habe ich 300 Deutschmark damals, habe ich ihm den Bass abgekauft.
Ich beneide ihn glühend darum. Klaus ist auch irgendwie schuld an der Sache mit den Haaren, dem Pilzkopf, dem Beatles-Haircut. Lange Zeit war irgendwie unklar, wer ihn nun sozusagen erfunden hat. Sicher ist, die Beatles-Frisur stammt aus Hamburg. In dieser Form trug ihn Klaus wohl als erster. Sicher ist auch, Astrid Kircher spielte eine wichtige Rolle. Die Pilzkopfgeschichte reicht zurück ins Jahr 1960. Astrid greift zur Schere.
Ich habe meinem damaligen Freund Klaus Voormann immer die Haare geschnitten. Erstens, weil wir nicht so viel Geld hatten. Zweitens, weil er sehr abstehende Ohren hatte. Und da hatte ich die glorreiche Idee, ihm die Haare etwas länger zu lassen.
Googelt mal alte Fotos von Klaus. Er sieht wirklich aus wie der fünfte Beatle und zwar bevor die Beatles so aussehen. Als sich Astrid in Stewart verliebt, schneidet sie ihm auch die Haare. Gleicher Schnitt wie bei ihrem Ex-Freund Klaus. Praktisch.
Danach habe ich als erstes Stewart die Haare geschnitten, der die Frisur ganz toll fand. Dann kam George und so ist eigentlich die Beatles-Frisur entstanden.
George wird allerdings ausgelacht für die Frisur von John und Paul und kämmt sich die Haare wieder nach hinten. Und dann hat Jürgen Vollmer seinen Auftritt in der Beatles-Haargeschichte. Er ist ein Freund von Klaus und hat nach eigener Auskunft den Pilzkopf, denn darauf läuft es schließlich hinaus, erfunden. Und zwar schon 1955, als er seine Haare nach dem Schwimmen mal nicht mit viel Pomade zur Elvis-Tolle frisiert hat, sondern einfach ins Gesicht hat hängen lassen. Er war der Erste mit dieser Frisur. Darauf besteht er in vielen Interviews. Eigentlich ist Jürgen Vollmer auch Fotograf. Er hat die Beatles fotografiert, wie sie im Top Ten spielen. John am Mikrofon, Paul am Klavier, George an der Gitarre. Und legendäre Fotos von John Lennon gemacht, wie er in einem Hauseingang lehnt. John sah einfach am meisten nach Rock'n'Roll aus, sagt Vollmer später. Dann zieht Jürgen Vollmer nach Paris. Und im Oktober 1961 besuchen John und Paul ihn dort. Fahren per Anhalter nach Frankreich. Eigentlich wollen sie noch weiter. John hat zu seinem 21. Geburtstag 100 Pfund von einer Tante geschenkt bekommen. John und Paul bleiben aber bei Jürgen in Paris hängen. Wer weiß, wie viel Rotwein oder sonst etwas dabei eine Rolle gespielt hat. Auf jeden Fall, Jürgen schneidet und kämmt ihn die Haare. Et voilà, der berühmte Pilzkopf. George muss zu Hause nur noch umkämmen. All diese Neuerungen, neue Besetzung, also Paul am Bass, neuer Look, neues Selbstbewusstsein durch die Aufnahmen, nehmen die Beatles zurück mit nach Liverpool. Nach Hause. Der Sommer ist vorbei, das Engagement im Top Ten ist zu Ende. Aber diesmal kehren sie anders zurück als beim letzten Mal. Stolz, kraftvoll, erfahren, ein bisschen arrogant, einen Schritt weiter. Sie sind die Beatles. Im Oktober 1961 werden sie wieder gebucht, in Liverpool. Pete's Mutter, Mona Best, lässt sie in ihrem Kasper-Café auftreten. Vor allem aber werden sie eine feste Einrichtung im Cavern Club in der Matthew Street. Die Beatles spielen kurioserweise mittags. Erst kommen Lehrlinge aus den umliegenden Betrieben in ihrer Mittagspause, aber bald auch andere junge Leute aus der Stadt. Den Cavern Club gibt es schon seit Ende der 50er Jahre. Eigentlich ist es ein Jazzclub, ein enger Gewölbekeller. Der Sound der Beatles klingt wie Donnerhall. Die Menschen stehen, auch schon mittags, dicht gedrängt. Das Kondenswasser fließt von den weiß verputzten Wänden. Die Beatles zeigen wieder, was sie in Hamburg gelernt haben. Präzisen Rock'n'Roll, der Spaß macht. Sogar einen ersten Fanclub haben sie. Sie sind Lokalhelden. Nicht schlecht, aber mehr auch nicht. Aber dann passiert etwas. Ebenfalls im Oktober 1961. Ebenfalls in seiner Mittagspause geht ein junger Mann in den NEMS Plattenladen in der Great Charlotte Street in Liverpool. Das ist um die Ecke vom Cavern Club. Raymond Jones heißt er. Er lebt nicht mehr, aber ich konnte seine Tochter Sarah finden. Über verschiedene Foren und Archivartikel. Sie erzählt mir am Telefon von ihrem Vater und wie es damals war in Liverpool.
He worked not far from NEMS and he went in to get a copy of My Bonnie. Couldn't find it, so spoke to Brian and just asked him, you know, have you got a copy of My Bonnie by the Beatles? And he said, never heard of the Beatles, who are they?
Also nochmal langsam, was Sarah mir gerade am Telefon erzählt hat. Ihr Vater Raymond geht in den Laden und fragt nach der in Hamburg aufgenommenen Single My Bonnie von den Beatles. Der Ladenbesitzer kennt den Song gar nicht, wird aber hellhörig. Die Beatles? Eine Band aus Liverpool? Und die haben eine Platte gemacht in Hamburg? Ach, und die spielen gleich nebenan im Cavern Club? Dieser Typ vom Schallplattenladen, das ist Brian Epstein. Und er wird eine entscheidende Rolle in der Geschichte der Beatles spielen. Jetzt versucht er aber erstmal, Raymond gut zu bedienen. Der Kunde ist König, das ist Brians Motto. Raymond soll seine Platte bekommen. Brian fragt nochmal nach. The Beatles?
I didn't know anything about it. He told me that they were in fact a Liverpool group. I assumed for some reason that they were from Germany.
Aus Deutschland? Nein, sagt Raymond, die haben nur in Hamburg gespielt, sind gerade zurück und jetzt spielen sie im Cavern Club, hier um die Ecke.
Anyway, he told me that they just in fact returned from Germany and that they were playing in a club called the Cavern, about 100 yards away from my office.
Brian wird neugierig. Der Cavern Club ist nur 150 Meter von seinem Laden entfernt. Ich war ja neulich da. Den Plattenladen gibt es nicht mehr, aber an der Ecke zur Matthew Street steht jetzt eine Statue, die Brian Epstein auf seinem Weg rüber in den Cavern Club zeigt. Denn dieser kurze Spaziergang am 9. November 1961 wird sein Leben verändern. Und das der Beatles. Nächstes Mal bei Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre. Wenn ihr nicht warten wollt, alle Folgen sind schon jetzt in der ARD Audiothek. Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre, ist eine Produktion von NDR Kultur. Ich bin Oke Bandixen. Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerin ist Hanna Brünjes. Sounddesign Kickerdips und Hanna Brünjes mit Originalmusik der Kickerdips. Mischung: Jan Stahlmann. Projektleitung: Torben Steenbuck und Katharina Marenholz. Executive Producer: Stefan Ford. Ein besonderer Dank geht an Stefanie Hempel, der Expertin für diese Zeit, an Johann und Edgar Scherer, an Klaus Fuhrmann und alle, die mit mir ihre Beatles-Erinnerungen geteilt haben, und an Birgit Labs und Julia Kaiser für den Support. Habt ihr eine eigene Geschichte zu der Band? Dann schickt sie mir an beatlespodcast@ndr.de. Da könnt ihr auch euer Feedback zu diesem Podcast lassen. Wir freuen uns. Und empfehlt den Podcast allen weiter, die gerne Beatles-Songs hören. Und das sind doch alle, oder? Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Alles Geschichte. History von Radio Wissen beim BR. Da geht's um historische Ereignisse, die die Welt erschüttert haben, wie die chinesische Kulturrevolution oder die Mondlandung. Aber auch um bahnbrechende Erfindungen, wie die Geschichte von Kanalisationen und Toiletten oder auch des künstlichen Lichts. Alles Geschichte erzählt, wie die Hieroglyphen entziffert wurden und ist Robin Hood auf der Spur. Hat es den mutigen Bogenschützen überhaupt gegeben? Der Podcast reist sogar bis in die Steinzeit zurück zum Ulmer Löwenmenschen und den ersten Mammutflöten. Wirklich spannend. Hört doch mal rein und lasst euch überraschen. Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.